Praise God. Heute beschäftigen wir uns wieder über Jesus. Nach Fortsetzung von dem, wo wir gestern aufgehört haben, bisschen wenigstens. Weil mein Herz so voll ist von dem, was der Herr getan hat. Der Herr will uns nämlich segnen, er will uns behüten, der Herr will uns bewahren und wir sollen ihn entdecken als unseren Helfer, als unseren Freund, als unseren Heiler, als unseren Befreier. Alles Herr bist du. Wir haben ja so viel von Jesus heute jetzt gesungen. Was du alles bist. 16 verschiedene Formen haben wir von Jesus erfahren. Er ist das Brot, er ist die Hoffnung, er ist die Liebe, er ist das Licht, er ist das Leben. So. Mein Thema heute ist Menschen, die Gott segnet, Menschen, die Gott gesegnet hat. Wie werde ich von Gott gesegnet? Also, ich möchte nicht nur in den Gottesdienst gehen, meine Zeit absitzen oder was auch immer ist, sondern ich möchte nach Hause gehen und vollgetankt, vollgeladen, so, dass meine Taschen voll sind, dass meine Hände voll sind, dass, ja, alles voll ist, voll der Gnade, voll der Herrlichkeit Gottes. So, deshalb komme ich in die Versammlung. Ich möchte was von Gottes Wort haben. Ich soll nicht nur da gewesen sein, es war schön. Aber nein, ich will was haben, Lob und Dank. So. Morgen wird das Thema sein, finde die Fülle Gottes, finde ein erfülltes Leben, finde ein gesegnetes Leben, finde das Leben, das du schon immer leben wolltest. Finde die Fülle Gottes. Am Mittwoch wird das Thema sein, werde geistlich gesund. Wir haben so viele kranke Typen. Wir haben Leute, die verwirrt sind, die durcheinander sind, die verrückt sind, die spinnen und was auch alles. Ich könnte noch runterleiern und runtersagen, was mit den Leuten heute in der Gesellschaft los ist. Und ich habe Angst. Die nächste Generation oder die übernächste Generation mit ihren Handys und so weiter, die können nicht mehr kommunizieren, die können nicht mehr sprechen. Die werden nur noch tipp, 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 einfach nur noch tippen. So, werde geistlich gesund. Wie werde ich geistlich gesund? Wie werde ich entspannt? Leute können heutzutage sich nicht mehr entspannen. Sie können sich nicht mehr hinsetzen, sie können nicht mehr ruhig sein. Die, ja, sind irgendwie gestört. Werde geistlich gesund wird mein Thema sein. Am Mittwoch soll es unbedingt hören. Am Freitag kommende Woche wird sein, schütze dich vor der Verführung. Jesus sagt, wer die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Also wir brauchen den Schutz Gottes. Und wie schütze ich mich? Wie bitte ich Gott um Hilfe? Herr, bewahre mich. Am besten, Gott muss uns blind, taub und stumm machen. Dann machen wir keine Fehler. Und da passieren uns auch keine Fehler. Und dann am kommenden Samstag, vergiss nicht deine Segnungen, was Gott in deinem Leben getan hat. Und dann, Gott will dich bewahren, am Sonntag wird das Thema sein. Menschen, die Gott segnet. Wir haben also volles Programm, also ich möchte gesegnet sein, deshalb bin ich Christ, ich möchte was von meinem Glauben haben. Ich möchte nicht nur fromm sein, sondern was bringt es mir? Ich frage mich immer, was bringt es mir, was habe ich davon? So, zuerst einmal, Menschen, die Gott segnet, sind ganz normale Menschen, so wie du und ich. Ganz normale, aber sie erleben Ungewöhnliches. Ganz normale Menschen erleben ungewöhnliche Führungen, ungewöhnliche Bewahrung, ungewöhnliche Inspiration. Manchmal nachts um 4 Uhr, um 3 Uhr oder 2 Uhr oder 1 Uhr, wie auch immer. So, sie gehen ungewöhnliche Wege, sie werden von Gott wunderbar geführt, so wie David einmal im Psalm 23 schreibt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Nicht, weil wir das wollen oder weil die Gesellschaft es so will, nein, weil der Herr es so will. Und dort kommen wir mit den richtigen Leuten zusammen, beziehungsweise werden auch von den falschen Leuten getrennt. Das ist nämlich, was Gott alles macht. Wenn er uns führt, dann sagt du, horch, pass auf, der ist bissig. Oder der hat eine ansteckende Krankheit. Wir müssen ja heutzutage bewahrt werden, Leute, von ansteckenden Krankheiten. Denn du musst nur irgendwo hingehen, das Gelände anrühren und schon hast du irgendein Virus eingefangen. So, wir kommen mit richtigen Leuten zusammen und wir kommen auch mit falschen Leuten zusammen. Deshalb ist es so wichtig, dass der Herr uns mit den richtigen Leuten zusammenführt. Denn es gibt so viel Pöbelvolk draußen, so viel Heuchler, so viel Scheinheilige, so viel Verräter. Du weißt gar nicht, weißt du, wo die Verräter sitzen? Die Verräter sitzen unter uns. Denk an Jesus und seine Volksschaft. Da war der liebste, der netteste Mensch, der Judas Ischariot, der saß mittendrin und dann als erster sogar beim Heiland in die Schüssel getaucht und zugepackt. So, viele Verräter sind unter dem Volk Gottes, du glaubst gar nicht, die dein Brot essen, die werden dich verraten, heißt es einmal in der Bibel. So, das war bei Jesus der Fall. So, sie verhalten sich sehr liebevoll, sehr fleischlich, sehr nett, sehr süß, aber sie sind falsch. Und die Menschen werden verraten. Und in der Bibel heißt es, in der Endzeit gibt es viele Verräter. Die werden sich untereinander sogar in der Familie verraten. Vater den Sohn und Sohn den Vater, was auch immer ist. Der Verwandte von der Heidi, also meiner Frau, der Großvater kam ins Konzentrationslager, wurde von seinem eigenen Sohn verraten. Da hat er einfach, der war Pilot, und dann hat der Nazis gesagt, unser Vater, der liest in der Bibel und er glaubt, das Heil kommt aus den Juden. Und was ist passiert? Der ist abgeholt worden und war im Dachau im Konzentrationslager und Mauthausen. Und dort ist er natürlich verendet. So, sogar die Söhne, die Kinder verraten den eigenen Vater. Wir sind in seiner Zeit und es wird noch viel schlimmer, denn wir werden abgehört und überall und so weiter und der Verrat wird noch viel größer und viel schlimmer. So ist es so wichtig, dass du den Herrn kennst und bei dem Herrn bleibst und dich an den Herrn hältst, dich an den Herrn orientierst und dich nicht mit Menschen abgibst zu viel. Ich möchte einfach raten, gib dich nicht mit Menschen zu viel ab. Sag nicht alles, was du kannst. Sag nicht alles, was du bist. Sag nicht alles, was du hast. Verstehst du? Du wirst ausgenutzt unter Umständen. Der Herr kennt die Seinen, Lob und Dank. Und es ist so wichtig, dass Gott dich kennt. Dich muss nicht die Welt kennen, der Herr muss dich kennen. So, das sind so die Gedanken, die mich bewegen, noch von letzte Woche oder von gestern. Brauchst du eine Begegnung mit Gott? Ja, ich brauche die. Ich brauche eine persönliche Berührung des Herrn. Ich muss den Herrn kennen und wenn ich ihn kenne, dann ist mir alles schnuppe und egal, was dann um mich herum passiert. Wenn du Gott treu bist, wirst du einen Judas in deiner Umgebung haben. Und ich sage dir auch warum. Der Herr will so einen Judas dir an wie eine Laus in den Pelz setzen. Dass du vorsichtig bist, dass du, wenn du stehst und was sagst, oh, da hört einer mit, einer unter euch wird mich verraten, verstehst du? Dass du vorsichtig bist, dass du nicht leichtsinnig und leichtfertig bist. Diese Verräter sind unsere Prüfsteine, Schleifsteine in aller Liebe. So. Und dieser Judas, verstehst du, so nett, so süß, so liebevoll, er gräbt dem Heiland eine Grube und dergleichen. Und dann am Schluss, was passiert? Er fällt selbst hinein. Also, du musst keine Angst haben und um die Verräter groß die Sorgen Gedanken machen. Der Herr sorgt schon, dass die entsorgt werden. So, nun nebenbei. Die Gnade Gottes ist mit dir und du musst eines nur wissen, Gott ist mit mir, trägt mich, führt mich, leitet mich, egal was passiert. Die Abscheulichkeiten der Menschen dürfen mich nicht erschrecken, denn ich liebe den Herrn. Und wenn du den Herrn liebst, du wirst mit so vielen negativen Dingen konfrontiert. Unglauben, Hass, Widerspenstigkeit, Widerwärtigkeit, was auch immer ist. Meine Gedanken heute ist Menschen, die Gott segnet. Weißt du, je mehr du gesegnet bist, desto mehr Schwierigkeiten hast du von den Leuten draußen. Von den Leuten, die du mit denen du vielleicht ein Segen bist, du möchtest jemand helfen und du hilfst jemand und der beißt dir am Schluss. Verstehst du? Du machst mit jemandem Seelsorge. Es ist manchmal sehr schwierig, Seelsorge zu machen. Wenn du jemanden beratest und empfiehlst das und das und das und das und das und dann eines Tages stehen sie gegen dich auf und sagen, der hat mir das und das gesagt und der hat mir das und das empfohlen und das ging schief bei mir. Und bei den meisten geht's schief, wenn man was empfiehlt, wenn sie das nicht tun. Verstehst du? Wie werde ich gesegnet? Wie wird man ein Segen und wie bekommt man einen Segen? Weißt du, ich habe diese Tage einen Gedanken gehabt und Gott hat mir diesen Gedanken verstärkt und immer mehr ist verstärkt worden. Menschen, die gesegnet werden, die werden in die Wüste geführt. Und die kommen aus der Wüste. Gesegnete Menschen kommen aus der Wüste, aus der Einsamkeit, aus den Tiefen. Ja, sie müssen durch die Hölle durchgehen und wenn sie mal durch die Hölle durchgegangen sind, dann kann das Feuer sie nicht mehr verbrennen. Dann sind sie unbrennbar. Und Menschen, die Gott segnet, die haben mit Null irgendwo angefangen. Die fangen von vorne an. Und die Botschaft gestern war aus, wir müssen mit Null anfangen. Wer nicht absagt alle, was er hat, kann nicht mein Jünger sein, hat der Herr gesagt. Also, wir müssen einen radikalen Schlussstrich machen über gestern und vorgestern und was alles gewesen ist und das alte Leben. Wenn wir das nicht machen, wir werden kein Glück im Leben haben. Die Brücken abbrechen, die mich dort und dorthin geführt haben. Und wie Kaiser Hadrian, als er Großbritannien eroberte, als die rüberkamen, hat er etwas Verrücktes gemacht. Zuerst einmal haben seine Leute das nicht verstanden, hat alle Schiffe anzünden lassen, dass es kein Zurück mehr gibt. Kein Zurück mehr aufs Festland. Jetzt geht es nur noch vorwärts. Und heute fange ich da an, wo ich gestern aufgehört habe. Und es ist so wichtig, wenn wir was von Gott haben wollen, Gott erleben wollen, wir müssen Ur in Chaldea, unsere Heimat, verlassen. Wer nicht allem absagt, was er hat, sein Vaterhaus, seine Familie, da kann nicht mein Jünger sein. Und Abraham musste dem allem absagen. Und das ist der Weg auch der Christen heute. Wer nicht also einen radikalen Bruch macht, der kommt nicht vorwärts. Der kommt nicht ins gelobte Land, er erreicht das Ziel nicht. Wenn du mit Gott vorwärts gehen möchtest, du musst ausziehen. Und ich weiß, was es bedeutet, auswandern. Wir sind ausgewandert. Einmal aus der Sowjetunion hierher, da wurde alles, in den letzten paar Tagen, da wurde alles abgeholt. Waschlappen wurde abgeholt, sogar das Nachttöpfchen wurde abgeholt. Wir haben noch Nachttopf gehabt. Da wurde alles abgeholt. Am Schluss, du hast gar nichts mehr gehabt, nur noch das, was wir mitgenommen haben, in den Westen. Das war das Einzige, was dabei. Da wird alles abgeholt. Und genau das ist Erlösung. Das ist Befreiung. Das ist Wiedergeburt. Das ist das neue Leben in Gott. Da wird alles abgeholt. Dir wird alles genommen. Stück für Stück. Am Schluss bist du ganz blank und hast nichts mehr. So. Alles andere, wenn wir nicht ausziehen und wenn wir nicht radikal sind, das ist nur ein frommes Spielchen nachher am Schluss. Nur noch, weißt du, ein frommes Theater zahlt sich nicht aus. Wer Gott wirklich erleben will, der muss alles hinter sich lassen und einen Schlussstrich unter seinem vergangenen Leben ziehen. Halbe Sachen zahlen sich nicht aus. Halbe Sachen sind das größte Blödsinn, was du überhaupt machen kannst. Wir haben gestern auch den Gedanken gehabt, von der Bibel her, Apostelgeschichte 19, die Epheser, die bekehrten sich, ließen sich taufen. Die waren etwa 30 Jahre in der Gemeinde. Und weißt du, was sich da angesammelt hat? Für 50.000 Silbergroschen Zauberbücher. Und die mussten diese Zauberbücher verbrennen. Bevor wir frei werden, bevor der Heilige Geist wirkt, bevor Zeichen und Wunder geschehen, bevor Gott dich segnet, musst du die ganzen Zauberbücher verbrennen. Und du, das Vermögen, 50.000 Silberstücke oder Groschen, verstehst du, da kommst du nicht weit. Also, wenn du denkst, du, ja, ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen, ich bin Kind Gottes, das reicht nicht aus. Du musst die Bücher verbrennen. Und das klingt komisch für manche Leute. Aber du darfst die Bücher nicht weitergeben. Wir haben hier einen Fall gehabt vor 3 Wochen oder 4 Wochen oder 14 Tage. Da findet jemand so im Regal irgendwo so ein Buch, ein okkultes Buch. Und ich wollte der Frau das Buch hier abnehmen. Aber was? Nein, da stehen so gute Sachen drin. Weißt du, beim Teufel stehen auch gute Sachen drin. Der schreibt auch im 6., 7. Buch Moses auch gute Sachen, gute Rezepte, gute Formeln. Wir müssen das radikal verbrennen. Wir haben zu Hause mal ein paar Zauberbücher gehabt und wir wollen im Badeofen verbrennen. Du, die brennen nicht einmal manchmal. Du, das glaubst gar nicht. Das ist wie verhext. Wie verhext. Der Teufel will nicht brennen, aber der muss brennen. Und sie verbrannten diese Bücher. 50.000 Silbergroschen war das wert. Wir müssen also radikal mit der Sünde brechen. Wer das nicht tut, der wird früher oder später Not bekommen, Schwierigkeiten bekommen. Sein Glaube wächst nicht. Der entwickelt sich nicht weiter, der bleibt irgendwo auf einem Punkt stehen. So, wenn du gesegnet werden willst und das Ziel erreichen möchtest, erlöst werden möchtest, überleben möchtest, also wenn das ist und du schreist, ja, ich möchte erlöst werden, dann musst du auch etwas tun. Dann musst du auch etwas tun. Es reicht nicht nur, die Hand zu strecken, dann musst du auch zu Hause aufräumen, wie der Zachäus. Wir haben den Zachäus auch gehabt. Gestern, der Zachäus räumt radikal auf. Und so, ich jemanden betrogen habe und die Hälfte gebe ich den Armen. Das ist schon eine ganze Menge. Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass du ein erfülltes Leben hast. Aber du musst auch alles hergeben. Alles hergeben. Von nichts kommt nichts. Und er erwartet von dir, dass du sein Reich an erster Stelle setzt. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist nicht Gemeinde. Das Reich Gottes ist nicht die Kirche. Das Reich Gottes ist meine Beziehung zu Gott. Das ist Reich Gottes. Und meine Beziehung zu Gott ist das Allerwichtigste. Das ist Nummer eins. Bevor ich an die Beziehung mit meiner Frau, mit meinem Mann, meiner Familie, meinen Kindern denke, das ist erst zweit- und dritt- und viertrangig, meine Beziehung zu Gott. Wie ist die? Und da muss alles im Hintertreffen gehen, im Hintergrund treten. Also die Beziehung zu Gott setzt das Reich Gottes an erster Stelle und dann wird dir solches alles zufallen, was du brauchst. Reich Gottes ist nicht Geld, nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Weißt du, was das bedeutet? Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir müssen unsere Prioritäten wieder setzen. Wir möchten gesegnet werden. Aber, weißt du, so billig, mit Sonderrabatte und Sonderangebot, das gibt es beim Heiland nicht. Entweder wir geben alles und wir kriegen alles, oder wir geben 3/4 und wir kriegen nichts. Bei Gott kriegst du nichts. Also wenn wir nicht alles hergeben, Wenn du richtig eingestellt bist, richtig programmiert und richtig mit Gott verbunden bist, dann wirst du all das bekommen, was du brauchst. Du wirst vielleicht nicht immer Kuchen haben, aber brauchst auch nicht. Kuchen ist auch nicht gesund. Verstehst du? Dann wundern sie nachher, warum die Zähne klappern. Aber Gott wird dir all das geben, was du brauchst. Er wird dir Rettich geben. Er wird dir eine Nuss zum Knacken geben. Er wird dich richtig schon versorgen. Mach dir keine Sorgen. Es wird dir zufließen. Und es wird euch solches alles gegeben, dass du es in Besitz nimmst. Und der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Du musst dich nicht plagen, nicht quälen. Wenn du der Stimme Gottes gehorchst und dergleichen, dann werden Wunder und Zeichen passieren. Wie erlebe ich die Segnung Gottes? Menschen, die Gott gesegnet hat, ist mein Thema. Und ich möchte gesegnet werden. Und ich möchte ein gesegnetes Leben führen. Und ich weiß, es funktioniert, wenn ich eine ganze Sache mit dem Heiland mache. Das funktioniert. Halbe Sachen funktionieren nicht. Nicht. Denk nur in der Bibel an den Cornelius. Das ist auch der Name von meinem Sohn. Weißt du, manchmal ist es schwierig, einen Namen zu finden. Und wir haben, als unser Bub geboren ist, haben wir keinen Namen gehabt. Dann haben wir gebetet an dem Tag. Und wie soll der Junge heißen? Und dann lese ich, weißt du, das ist gut, wenn man so fortlaufend in der Bibel liest. Und wir haben fortlaufend in der Bibel gelesen, dann kamen wir an der Geschichte von Cornelius, wo Petrus zum Cornelius geht. Dann haben wir gesagt, Mensch, ganz toll. Guck mal, ich kenne niemanden in meiner Verwandtschaft, Freundeskreis und so, wo Cornelius heißt. Und der zweite Name ist Peter. Und wir haben dann Cornelius Peter genannt. Und so heißt er bis heute. Und so fühlt er sich wohl. Und ihm gefällt der Name, verstehst du? Ja. Aber der Cornelius, diese Geschichte, da heißt es von dem, er betete und fastete viel. Er wurde gesegnet, weil er viel gefastet und viel gebetet hat. Und nicht nur gebetet und gefastet, der hat auch Almosen gegeben. Weißt du, was Almosen sind? Almosen ist nicht der Zehnte. Almosen ist nicht irgendwie, wenn du für Mission was spendest. Nein, Almosen ist etwas, was die linke Hand nicht wissen soll, was die rechte tut. Und wenn du jemandem was gibst, dann nicht gleich erzählen, ich habe dem 100 Euro gegeben. Nein. Auch wenn du 1000 gegeben hättest, das geht niemand was an. Er gab viele Almosen, heißt es ja. Dieser Cornelius, ein römischer Hauptmann, der hat Geld gehabt, Beamte. So, und der wahre Glaube, der gibt. Und der interessiert nicht, kriege ich eine Spendenbescheinigung? Es ist schön, wenn wir Spendenbescheinigung austeilen dürfen. Und wir geben auch Spendenbescheinigung. Aber mir geht es nicht um die Spendenbescheinigung, sondern das Wesentliche ist, gibst du es dem Herrn. Dem Herrn. Und Almosen sind, die wir Gott geben, den armen Menschen. So hinten in der Tasche reinstecken, ohne dass er merkt, dass was reingesteckt worden ist. Verstehst du? Das sind Almosen. Da habe ich noch einen Groschen hinten, so ein Schein, wo kommt das her? Verstehst du? Das ist erstaunt. Und das ist Überraschung. Weißt du, Gott will uns gebrauchen, dass wir ein Segen für andere sind. Und wenn andere gesegnet sind, werden wir erst gesegnet. Erst wenn der andere gesegnet wird, wenn der andere Freude hat, wenn der andere Kraft bekommt, wenn der andere ermutigt wird, wenn der andere Frieden hat, dann habe ich das alles. Wenn du etwas haben möchtest, du musst zuerst mal sehen, bevor du erntest. Und das ist Friede ausstrahlen, jemand ermutigen. Und dann wirst du selbst ermutigt. Was glaubst du, wie Menschen einen ermutigen, wenn du ihn ermutigst? Das habe ich geschafft. Ich bin dir so dankbar. Weißt? Und das gibt dir wieder Kraft, weiterzumachen, weiterzukämpfen, weiter vorwärts zu gehen. Cornelius, er gab viele Almosen. Und Gott sorgte dafür, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Verstehst? Da kommt Petrus und predigt. Der weiß gar nicht, warum er da ist, was er soll. Und während er predigt, fängt Cornelius und seine Familie und alle, die sind noch nicht getauft. Es steht auch nirgendwo, dass sie sich bekehrt haben, groß. Die fangen an, in Sprachen zu reden. Und es ist erstaunt. Und die bekommen den Heiligen Geist genauso, wie wir am Pfingsten bekommen haben, sagt Petrus. Lies mal die Geschichte von Cornelius. Und dann kommt erst Taufe. Verstehst du? Weißt du, Gott bringt manchmal alles durcheinander. Wenn du gesegnet werden willst, musst du damit rechnen, dass Gott bei dir auch alles durcheinander bringt. Verstehst? Und dann wird Cornelius erfüllt mit dem Heiligen Geist, redet in Zungen und dann sagt er, und seid ihr schon getauft? Nee, wir haben gar nicht gewusst, dass man auf sich taufen lassen muss und dergleichen. Und so, Gott bringt Ordnung. Wenn wir uns unter der Ordnung Gottes stellen, beginnen Gott Ordnung in unser Leben zu bringen, bekehr dich. Gott heilt dich vielleicht, verstehst du? Gott heilt dich, du bist noch nicht bekehrt. Gott heilt dich, du bist noch in Sünde. Gott heilt dich, du bist noch vielleicht gefangen, süchtig oder was auch immer ist. Er heilt dich. Aber dann, wenn er dich geheilt hat, dann sagt er, mein Freund, jetzt muss man Ordnung schaffen, reinen Tisch machen. Vergebung ist angesagt. So, ich habe dir vergeben, sagt der Herr, und jetzt vergib du dem und dem und dem und der. Also wir möchten die Gnade Gottes erleben, aber wir sind nicht bereit, anderen die Gnade Gottes zuteilwerden zu lassen. Es ist so wichtig, dass wir die anderen auch beteiligen an unsere Erfahrungen, an unsere Erlebnisse. So, heute machen wir uns Gedanken und gehen der Frage nach, wie kann ich Gott begegnen, wie werde ich gesegnet, wo begegne ich dem Herrn, wie und was und so weiter. Und ich habe eines festgestellt, du begegnest Gott in Schwierigkeiten. Du denkst, du begegnest Gott in der Versammlung. Nee, du begegnest Gott, wenn du einen Watschen kriegst, eine Ohrfeige. Wenn du krank wirst, wenn du Sorge hast oder wenn du ausgepeitscht wirst. Dort begegnest du dem Herrn in Schwierigkeiten. Das sind die Zeichen. Weißt du, du möchtest Gott begegnen. Zuerst musst du die Schwierigkeit im Kauf nehmen. Die Probleme. Du begegnest Gott in den Problemen. Und das ist, wie Gott wirkt. Gott, zuerst bringt er alles durcheinander in Unfrieden. Da ist Unruhe, so Hektik, so Stress. Und mittendrin erlebst du, wie Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen. Gott will dir in den Problemen begegnen. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo die Probleme sind. Die Probleme sind erst, wenn du unterwegs bist, in der Einsamkeit, in der Stille, wenn du niemanden mehr um dich herum hast, da fangen die Probleme an. Also du sagst ja, das ist doch schön, ich habe niemanden, der mich ärgert. Dann ärgerst du dich nämlich selbst. Da fangen erst die Probleme richtig an. Nämlich die Probleme kommen nicht von außen nach innen, sondern die Probleme sind bei den meisten Leuten innen drin. Dass du zornig, wütend, ärgerlich bist, gestresst bist, ausgebrannt bist und was sonst auch noch immer ist. So. Oder dann Komplexe hast in deinem Leben, welche Art auch immer. Da fangen die Komplexe, ja, was soll ich damit anfangen? Ich habe so viel Zeit, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. So viele Leute haben so viel Zeit und wissen nicht, was sie tun sollen. Andere haben so viel zu tun und wissen nicht, wie sie die Zeit hinkriegen oder wie sie da drauf kommen oder und so weiter. Und die anderen sagen, ich sitze die ganze Zeit zu Hause. Du kannst zu Hause genauso viele Probleme kriegen wie draußen am Arbeitsplatz. Denn der Teufel ist überall dasselbe. Probleme sind überall dieselben. So. Wie wirst du gesegnet? Echter Glaube ist, wenn unser Leben vollkommen Gott ausgeliefert ist, absolut hundertprozentig, wenn du mit Gott übereinstimmst, da beginnt die Segenswelle, der Segen Gottes zu greifen. Verstehst du, wenn wir uns Gott ausliefern? Aber fang mal ernst zu machen in deinem Glaubensleben. Und ich sag dir, was da los ist. Hast du Kämpfe? Da kommt das Fleisch. Mach ich nicht. Schmeckt mir nicht. Will ich nicht. Und. Aber du bist erst glücklich, wenn du nicht mehr widersprichst der inneren Stimme. Die innere Stimme ist so wichtig, dass du auf die hörst, was der Geist sagt. Deshalb steht 7-mal in den Sendschreiben, in der Offenbarung, wer Ohren hat zu hören, blöd eigentlich, jeder hat Ohren und jeder sollte hören können. Aber wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Du brauchst geöffnete Ohren, um Gottes Reden zu verstehen. Genauso wie es in der Bibel drin steht. Weißt du, als junger Christ, ich habe mich entsetzt, habe gesagt, Mensch, komische Leute haben die Bibel geschrieben. Da lese ich in der Bibel und komme nicht mehr drüber hinweg. Und er tat seinen Mund auf und sprach. Habe gedacht, das gibt's doch nicht. Kann man mit einem verschlossenen Mund sprechen? Verstehst du? Wenn du den Mund zuhältst, kannst du nicht sprechen. Kannst du grunzen oder kannst du, was weiß ich. Und er tat seinen Mund auf und sprach. Und da hat der Heilige Geist mir etwas geöffnet einmal und etwas gezeigt. Weißt du, der Heilige Geist muss unseren Mund öffnen, dass wir reden können. Der Heilige Geist muss unsere Ohren öffnen, dass wir hören und verstehen. Der Heilige Geist muss uns die Augen öffnen, dass wir die Dinge sehen, wie sie reell sind. Wenn der Heilige Geist uns nicht den Mund, die Augen und die Ohren öffnet, dann sehen wir nur Probleme. Wir denken nur an diese jungen Burschen dort, Prophetenschüler, Herr, wir sind umlagert, wir sind bedrängt, die Feinde sind in der Mehrzahl. Und was passiert? Dann sagt der Prophet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, was da los ist draußen. Wenn Gott dir die Augen öffnet, siehst du, was um dich herum los ist. Da siehst du, wie der Teufel tobt. Verstehst du? Und dass dich vielleicht ein Berg voller feuriger Rosse umgibt. Da hat eine Schwester mal gebetet. Ich weiß es nicht, wo das war, aber irgendwo, der hat gebetet und hat gesagt, lieber Gott, oh, was ist mit uns los? Bei uns stimmt was nicht. Und so betet sie. Und dann bekommt sie von Gott eine Vision. Sie sieht ein Bauernhaus oder Bauernhof und da sind alle Fenster und Türen zu. Aber um diesem Bauernhaus, da rennen Wölfe und Dämonen und da ist die Hölle los. Und da drin beten sie auf die Knien und suchen den Herrn. Weißt du, wenn wir beten, ist um unser Haus die Hölle los. Da tobt der Teufel. Da schürt er siebenmal heißer den Ofen. Wenn du betest. Deshalb, gesegnet sein ist was Wunderbares. Herrlich. Aber ich sag dir, da ist die Hölle los. Draußen. Der Teufel gönnt sich. Ja, der kann gut glauben, verstehst du, und Halleluja schreien. Nimm ihm das weg. Denk an Hiob, was da los war. Der Teufel ist der Ankläger der Brüder. Der verklagt dich nicht in der Gemeinde. Der verklagt dich vor dem Thron Gottes. Ja, Herr, den kannst du nicht sehen. Guck mal, was der alles treibt. Guck mal, was der alles unternimmt, wie er sich verhält oder sie. Verstehst du? Der Teufel ist ein Ankläger. Und was macht der liebe Gott mit dem Hiob? Und der Herr sah, und er wusste, der Hiob glaubt mir, der Hiob vertraut mir, der Hiob ist ein braver Mann, ein gottesfürchtiger Mensch. Der wird schon bei mir bleiben. Und er hat ihn durchgetragen, durchgehalten. Und das ist, wie man gesegnet wird, indem man vom Herrn gehalten wird. Und der Herr tat die Augen auf, tat die Ohren auf, tat den Mund auf, dass man sprechen kann und dass man glauben kann, dass man sich nicht fürchtet. Wie wird man gesegnet? Erst wenn du in Gott und Gott in dir bist. Das ist ein Geheimnis. Du in Gott und Gott in dir. So verstehst du, verquickt, verbunden, vereint, verschmolzen, dass man nicht mehr weiß, was es du oder war der liebe Gott. Und genau das ist, wie man gesegnet wird. Dann redest du, dann denkst du, Mensch, das bin ich doch gar nicht. Hast du schon mal sowas erlebt? Da denkst du, und genau das ist, wie werde ich gesegnet, dass es zwischen dir und Gott kein Unterschied mehr ist. Dein Name soll geheiligt werden, Herr, und so weiter. Und ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Verstehst? Wir sollen mit Gott so verquickt sein, eins sein, dass wir nicht mehr wissen. Bin ich's oder ist es er? Dass wir so praktisch Abglanz seiner Herrlichkeit sind. Und oft ist der Abglanz schöner als das Original. In aller Liebe. Ja, ja, wo ich schon die Geschichte erzählt von diesen beiden Wettkünstlern, die dann einen Wettbewerb gemacht haben, wer kann schöner malen, wer ist klüger und wer ist geschickter. Und dieser ältere Maler, der war wirklich ein Kunstkünstler, der konnte wirklich was malen, aber da konnte der Junge, der sagt, was der kann, kann ich auch. Und natürlich, dann haben die Leute in Florenz gesagt, so, und jetzt zeigst du. Und der Alte malt seine Bilder und du malst auch dein Bild. Und jetzt werden wir sehen, wer das beste Bild malt. Und der Alte hinterm Vorhang hat gemalt und gemalt und gemalt. Und der Junge hat auch hinterm Vorhang. Aber der hat nur eine Glasscheibe gehabt und hat einen Spiegel poliert und poliert und poliert. Und dann kam der Tag X, da wurde der Vorhang des alten Meisters vorgezogen und alle staunen und sagten, Mann, das hat er gemalt. Wunderbar. Großartig. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der überhaupt da mitkommt. Und was ist passiert? Hat der junge Bruder, der junge Künstler, seinen Vorhang auch aufgezogen und den Spiegel so blank poliert, dass das Bild von dem Künstler als Abglanz zweimal so schön war. Die haben gesagt, das gibt's doch nicht. So raffiniert. Praktisch. Und genau das ist es. Unser Segen ist es, dass wir ein Abglanz seiner Herrlichkeit sind. Der Herr ist der Maler, der Künstler, der alles kann und alles ist und alles hat. Und wir ziehen nur den Vorhang auf und sagen, Herr, strahle deinen Glanz, deine Herrlichkeit, gib deine Herrlichkeit wieder. Das ist ein gesegnetes Leben. Und das ist unanstrengend. Verstehst du? Der andere hat gemalt, der andere hat gearbeitet, aber der hat nur den poliert. Und genau das ist, was in unserem Leben passieren muss, wenn wir gesegnet werden wollen. Wir müssen unser Leben polieren, 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 polieren und nochmals polieren. Auf Hochglanz bringen. Mehr musst du nicht machen. Manche Christen denken, ich muss mich anstrengen, religiös sein, viel beten, viel Farbe verwenden und viel Öl verwenden und was weiß ich. Nein, viel Salbung, nein. Du musst dein Leben nur polieren. Weißt du, was das heißt? Einfach reiben, sauber machen, kein Staubkörnchen, nichts darf da auf diesem Glasscheibe sein. Es muss den Herrn reflektieren. Preis Gott. So, wie werde ich gesegnet? Einfach, unser Leben soll ein Abglanz seiner Herrlichkeit sein. Er, der Schönste, der helle Morgenstern, die Lilie, Sarons und so weiter, dieser wunderbare Stern, der Abglanz meines Lebens, diese Herrlichkeit Gottes soll in meinem Leben sich widerspiegeln. So, erst wenn du Gott begegnest und Gott dir begegnet, dann fängt das Wunderleben an. Da staunt man und sagt man, das gibt's doch nicht, was der Herr aus dem allen gemacht hat. Immer wenn wir Gott begegnen, weißt du, dann denken wir, das ist gar nichts. Und das steigert sich. Weißt du, der Segen Gottes ist immer Steigerung. Viele Leute denken, eines, wenn ich gesegnet bin, dann, oh, das ist schon wunderbar. Oh, ich bin satt. Ich werde nie vergessen, wir haben in Kreuzberg einen Gottesdienst in unserer ersten Gemeinde, als wir hier anfingen. Da steht ein älterer Mann auf. Die Herrlichkeit Gottes war wirklich unter uns. Bei dem platzen die Knöpfe schon, weißt du, so, er war ein bisschen dicker. Und preist den Herrn und sagt, oh Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Fand ich toll, süß. So laut, verstehst du? Ich platze. Weißt du, Gott muss einfach mal aufhören, zu uns zu segnen, sonst platzen wir wirklich. Sonst platzen wir wirklich. Gott begegnet dir. Und jetzt, wie werde ich gesegnet? Menschen, die Gott segnet, ist mein Thema. Wie werde ich gesegnet? Immer in einer Situation, in der ich gar nicht sein mag. Er führt dich in die Wüste. Weißt du? Und du denkst, ja, das funktioniert nicht. Doch, es funktioniert. Wenn du in der Wüste bist, dann beginnt Gott dich zu segnen. Noch etwas, wie Gott einen segnet. Wenn du aus der Arbeitsstelle fliegst, wenn du aus der Gemeinde fliegst, wenn du aus der Wohnung fliegst, da bist du gesegnet. In aller Liebe. Du verstehst mich nicht. Aber ich sag dir, wenn du fliegst, wenn du einfach aufgeben musst, und zwar nicht, wenn du dem Problem wegläufst, sondern du wirst rausgeworfen. Was kannst du dafür? Du hast dein Bestes gegeben. Und die mögen dich nicht im Verein oder wo auch immer du bist. Weißt du, wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, werden die Leute dich hassen, dich verwünschen, mit dir nichts zu tun haben wollen. Die werden dich meiden und die werden großen Bogen um dich machen. Versuch einmal radikal zu sein für Gott. Dann wirst du sehen, weißt du, das ist so frommer. Ein frommer, verstehst du? Betbruder, Betschwester, Klimperlis-Verein und wo auch immer du herkommst. Ich möchte nur eines sagen, wenn du irgendwo wegläufst, ist nicht richtig. Wenn du der Gemeinde wegläufst, der Arbeit wegläufst, der Familie wegläufst, ist nicht richtig. Erst wenn die dich rausschmeißen, dann sage Danke. Dann ist es der Wille Gottes. Dann ist es in Ordnung. Und dann wird dich Gott auch weiterführen. Menschen, die selber weggehen, selber alles hinschmeißen, sie sind nicht im Willen Gottes. Oder Spaltung anrichten, was auch immer ist. Aber du musst es durchmachen, wie das funktioniert. Wenn die dich jagen, dann ist es in Ordnung. Dann freu dich. Wenn sie dich da im Verhör bringen, vor die Gerichte zerren in der Bibel, wie wir es lesen und so weiter, dann dank Gott und es wird euch gegeben werden, was ihr sagen wollt. Wenn du aber selber zum Gericht gehst, dann musst du selber rausfinden, was ich sagen soll. So. Gottes Begegnungen sucht man nicht, in die wird man hineingeworfen. In aller Liebe. Das ist meine persönliche Erfahrung. Die Gottesbegegnungen sind oft nur Bruchteile, so Kleinigkeiten. Da passieren oft kleine Dinge, Bruchteile von Sekunden, von Augenblicken. Wo bin ich denn jetzt? Und Gott sagt, ich fange jetzt dich an zu segnen. Ich arbeite an dir. Die Begegnung mit Gott ist so ein Schlüsselerlebnis. Gott begegnet uns und wie werde ich gesegnet, ist mein Thema. Gott begegnet uns in Prüfungen. Du denkst ja, lieber Gott, weißt, ich werde getestet auf Herz und Nieren. Aber in den Prüfungen begegnest du Gott. In den Kämpfen begegnest du dem Herrn. In den Kämpfen erlebst du, wie stark dein Gott ist. Was er vermag. Was er kann. Wo deine Hilfe herkommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dann lernst du erst, was Glaube wirklich ist. In deinen Krisen, in deiner Krankheit, in deiner Trauer, lernst du den Tröster kennenlernen, wo der Herr sagt, fürchte dich nicht, es wird alles gut werden. Pass auf, wenn das alles mal vorbei ist in diesem Welt. Wenn das mit diesem Leben zu Ende ist, dann wirst du sehen, es war alles wunderbar. Hernach wirst du alles erfahren. Mach dir keine Sorgen. Gott begegnet dir in deiner Angst, in deinen Stürmen. Da lernst du Gott kennen. Stell dir vor, der Heiland. Der Heiland sagt seinen Jüngern, lass uns rüberfahren auf der anderen Seite, mal ein bisschen spazieren gehen. Die fahren los, der Himmel ist blau, die Sonne scheint hell. Und alle sind happy, die fahren los und mitten auf dem See kommt dieser Orkan, dieser Sturm. Und hier lernen sie die Allmacht Jesu kennen. Die lernen Jesus nicht kennen beim blauen Himmel und Sonnenschein. Sie lernen im Sturm Jesus kennen, was er vermag. Und weißt du, was der Herr im Sturm macht? Der schläft. Der Heiland schläft. Und er lässt die Brüder rudern und arbeiten und kämpfen und einfach alles ihr Bestes zu geben. Und dann, als sie nicht mehr weiter können, dann rufen sie und sagen, Meister, siehst nicht, wir verderben. Und in dem Moment steht Jesus auf und gebietet Wind und Sturm und Wetter. Und da lernen sie Jesus kennen. Wer ist Jesus? Da stehen sie da. Wer ist das? Dem Wind und Wetter gehorchen? Wer ist das? Dein Leben offenbar, oder die Liebe Gottes und die Kraft Gottes offenbart sich in deinem Leben, wenn du in Stürmen, in Schwierigkeiten, in Krankheit, in Nöte, in Armut, in, ja, im Stress bist. Da erlebst du die Hilfe Gottes. Erst wenn du von deinem Pharao befreit bist, kannst du sagen, jetzt bin ich gesegnet. Halleluja. Und jetzt geht's weiter. Du denkst, jetzt kommst du ins gelobte Land. Von wegen, da gibt's 5 Könige. Die sind stark und mächtig und die räumen nicht den Platz. Da musst du wieder weiterkämpfen. Denk nicht, wenn du Christ wirst, dass du keine Kämpfe hast. Und ich möchte ehrlich sein. Zu mir waren die Leute nicht ehrlich, als ich Christ wurde. Die haben mich getauft. Die haben mich, ja, was, willkommen geheißen in der Gemeinde. Und er hat gesagt, Bruder, mach du das, wenn du Jesus vertraust, hast du keine Schwierigkeiten. Und was ist passiert? Puh, ich bin geschockt. Nach 4 Wochen war ich so geschockt. Ich habe gedacht, ich bin nicht richtig. Ich stehe nicht richtig. Ich habe Kämpfe. Ich habe Anfechtungen. Ich habe Sorge. Ich habe Angst. Ich bin Feigling. Verstehst? Da fragt jemand, glaubst du auch an Jesus? Dann gucke ich weg, höre ich weg, antworte ich nicht, verstehst du? Und auf dem Nachhauseweg denke ich, so ein Waschlappen bist du, verstehst du? So ein Feigling. Hättest nur Farbe bekannt, aber von wegen. Oder dann, wenn als da irgendwo in der Kantine, dass wir essen, verstehst du, ich bin zu Hause, da falte ich meine Hände und bete, aber in der Kantine stecke die Hände nach hinten, verstehst du, oder tut so, als ob. Ich habe eines gemerkt, als Christ, du bist ein ganz schlimmer Heuchler. Es sei denn, Gott schenkt die Gnade. Und du fängst richtig gleich von vorne an. Und das, was du gleich am Anfang machst, richtig machst, das ist ein Sieg. Da komme ich in eine neue Firma, was heißt bei MAN, komme ich in der Kantine, bin ganz neu, und wir essen in der Kantine, Mittagessen, und ich falte die Hände und bete nicht laut, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was uns beschert hast. Nein, falte meine Hände, bin ein paar Sekunden stille, und da fange ich an zu löffeln. Stell mal vor, mein Kollege kommt zu mir, Herr Matutis, stellen Sie vor, bei uns ist ein Fromme in der Firma. Und du wusstest aber nicht, dass ich der Fromme war. Bei uns ist ein Fromme. Verstehst? Das hat sich bei 1000 Leuten hat sich so schnell rumgesprochen. Bei uns ist ein Fromme in der Firma. Aber ich dachte, wie sieht er aus? Ich wollte meinen Bruder kennenlernen. Dann sagt er, ich habe es nicht gesehen, aber nächstes Mal beim Mittagessen werde ich dich darauf aufmerksam machen. Du bist selber gewesen. Aber ich habe eines gelernt, und das hat mir der Pastor gesagt, was du machst, mach sofort, wenn du nur hingehst, mach da keine große Geschichten, fang an, richtig einzusteigen. Und dann hast du nachher keine Schwierigkeiten. Aber wenn du vorher verleugnest und so tust, als ob, es wird dich nicht gelingen. So nur nebenbei, wie wird man gesegnet? Dein Leben soll voll der Segen, voller Kraft, voller Herrlichkeit, voller Lob, voller Dank sein, aber das musst du irgendwo anfangen. Punkt machen, und du kannst nur weitermachen, wenn du Punkt gemacht hast. Wenn du Schluss gemacht hast, einen Schlussstrich gezogen hast von dem bisherigen. Psalm 73, Vers 21 ist die Geschichte von Asaf. Diese Geschichte heißt es, als ich so guckte und schaute, rumschaute, bekam ich Probleme. Mein Herz wurde verbittert. Psalm 73, Vers 21. Ich war innerlich zerrissen, zerfressen. Ja, ich habe den Sieg verloren, und ich sagte ein Problem, wo du Probleme bekommst, oder in oder einem Fluch gerätst, ist, wenn du guckst, wie geht's den anderen Leuten. Guck mal, die fahren ein nagelneues Auto, die fahren einen Mercedes, ein BMW und was weiß ich, und ich fahre noch, ja, Trabi, verstehst du, oder sonst irgendwas anderes, und die können sich das alles leisten, und dieser Asaf verbitterte, als er sah, wie das den Gottlosen geht, was für ein herrliches, fantastisches Leben sie spüren. Deshalb guck nicht so viel auf die Leute. Guck nicht auf deinen Vordermann. Guck auch nicht auf die Leute links und rechts von dir, sondern schau nur auf den Herrn. Dann wird es dir gut gehen. Da wirst du keine Bitterkeit bekommen. Aber wenn du siehst, du isst Knäckebrot und die schmatzen, da verstehst du einen vollen Teller, alles lauter Leckerbissen. Und du musst mit diesem wenigen, mit dieser Magerkost zurechtkommen, Schmalhans oder wie das Ding auch immer heißt. Ich bin verbittert hier. Da, weißt du, ich kam mir vor wie ein Stück Vieh. So steht es hier. Kennst du solche Situationen? Als ich das alles sah, als ich die Gottlosen so anguckte, ich kam mir so minderwertig vor. Gott, ich komme von dir nicht los. Ich möchte gerne auch so leben wie dieser, aber nein, das geht bei mir nicht. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich fest und so weiter und führst mein Leben nach deinem Plan und holst mich zuletzt in deine Herrlichkeit. Aber zuletzt. Deshalb, wir dürfen nicht schauen, was vor Augen ist, was im Augenblick ist, was die Situation gerade ist. Wir sollen schauen, was ist zuletzt. Den Gottlosen geht jetzt gut. Aber pass auf, wie geht es ihnen nachher? Wie geht es ihnen nachher? Die wenigsten wissen, dass die Not uns zu Gott bringt. Die wenigsten wissen, wie begegne ich Gott, wie erlebe ich Gott. Die Angst bringt mich zu Gott. Herr, ich fürchte mich. Herr, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Deine Ohnmacht bringt dich zu Gott. Deine Verzweiflung, deine Krisen, deine Sorgen bringen dich zu Gott. Die Angriffe, die Misserfolge, die bringen dich zu Gott. Herr, ich blick nicht durch. Und die Orientierungslosigkeit bringt dich zu Gott. Die Schwierigkeiten bringen dich zu Gott. Weißt du, für mich sind die Schwierigkeiten wie so eine Gondel in der Schweiz. Da steigst rein und du wirst hochgezogen. Du musst nicht kraxeln, du musst nicht bergsteigen. Es ist was Angenehmes, was Schönes, sich in die Gondel reinsetzen und sich hochziehen zu lassen. Herr, du bringst mich ans Ziel. Du bringst mich über diese ganzen Täler und Schluchten und so weiter nach oben. Du beförderst mich. Gottes Begegnungen bewirken so vieles Positives in unserem Leben. Wie und was passiert da, will ich ganz kurz sagen. Wenn Gott dir begegnet, Menschen, die von Gott gesegnet werden, ja, da schließen sich zuerst mal die Türen. Da werden die Türen geschlossen am laufenden Band, aber Gott öffnet dann die Tür für dein persönliches Leben. Die gibt dir die Möglichkeit. Weißt du, alles schließt sich und ein neues Kapitel beginnt in deinem Leben. Ein neuer Abschnitt, neues Thema, neuer Zustand. Du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vorbei. Gott pfuschert nicht am Alten rum. Gott macht was Neues. Jeden Tag fangt er was Neues an. Deine Güte ist alle Morgen neu. Wenn du morgens aufstehst, du musst nicht sagen, ja, wie gestern, Herr, hilf mir weiter, so wie du gestern mir geholfen hast. Nein, Gott will jeden Tag was Frisches dir servieren. Was Frisches. Gott begegnen wir, wenn wir mit ihm reden, mit ihm Gespräch haben, aber du kommst nicht so leicht an den lieben Gott ran. Der ist zu weit weg. Eine kleine Anekdote aus dem Weißen Haus, da wo jetzt der Trump sitzt, in diesem Haus, also in den früheren Zeiten, da wollte ein Farmer zum Präsidenten, amerikanischen Präsidenten, und da kommt er, zuerst mal ist er ganz durcheinander gekommen, durch die ganzen vielen Räume und Zimmer, und die ganzen Damen, geht's nicht, der Präsident hat keine Zeit für sie, und, wurde immer abgewimmelt, er konnte sein Anliegen nicht dem Präsidenten bringen. Da geht er ganz entmutigt nach Hause und da, guck mal, ich bin so weit jetzt gefahren und ich wollte mit dem Präsidenten sprechen und meine Not ihm vortragen. Jetzt hört mich der nicht mal an, ich komme gar nicht durch bis zu ihm. Willst du Gott begegnen, ist mein Thema. Und dann spielt draußen ein Junge im Hof, im Garten und er sieht diesen Mann, der so niedergeschlagen einfach nach Hause geht, mutlos, vor sich murmelnd. Dann sagt, fehlt Ihnen was? Brauchen Sie was? Ja, ich möchte zum Präsidenten. Komm, ich bring Sie. Und dann geht über die Balkontür rein und nimmt ihn an der Hand, kommen Sie, und dann sagt der Junge, Papa, der Mann will dich sprechen. Und er ist beim Präsidenten, ohne die ganzen Hofdamen und ganze Sekretärinnen und so weiter. Papa, der will dich sprechen. Weißt du, was mir aus dieser Geschichte groß geworden ist? Der Herr Jesus ist der Sohn vom Papa. Er ist der Sohn vom Papa. Und der, weißt du, du gehst nach Hause, der Pastor will mit dir nichts zu tun haben, die Schwester, der Bruder, die Geschäftsleute, niemand will mit dir was zu tun haben, gehst nach Hause, bist niedergeschlagen und da spielt der Junge draußen, Papa, der will dich sprechen. Und plötzlich ist alles auf den Mann fixiert und der Mann, der konnte es nicht mehr fassen, dass er so schnell zum Papa-Präsident gekommen ist. Verstehst du die Geschichte? Da ist eine große Wahrheit drin. Große Wahrheit. Welch ein Glücksfall. Jesus ist der Türöffner zu Gott. Willst du gesegnet werden? Geh nicht zu den ganzen Tischdamen und den Servierdamen und den ganzen Mitarbeitern vom dem ganzen Weißen Haus. Halt dich an den Jungen, an seinen Sohn, Jesus Christus. Halleluja. Er bringt dich zum Papa. Papa Gott. Weißt du, so viele Leute reden von Papa, Daddy zu Gott und wissen gar nicht, wie sie zum Papa kommen können. Über Jesus. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Brot. Wir haben so viel von Jesus gesungen. 16 verschiedene Aussagen über Jesus haben wir gesungen. Verstehst du? 4 Strophen, 4 Zeilen. Verstehst du, was Jesus alles ist? Leben, Brot, Wasser, Quelle und dergleichen. Wie kann ein Mensch Kontakt zum Papa aufnehmen? Durch den Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Halleluja. Wie werde ich gesegnet? Aber du bist immer noch nicht gesegnet. Ich will dir sagen, wie? Jetzt bitte, schnall dich an. Wie wird man gesegnet? Weißt du, Gott führt dich in die Wüste. Das ist Nummer 1. Alle Gottesgeschichten fangen mit der Wüste an. Das ist, wie du zum Papa kommst. Papa Präsident. Papa Gott. Oder wie das auch immer ist. Weißt du, alle Gottesgeschichten fangen in der Wüste an. Moses, weißt du, in der Wüste. Israel in der Wüste. Elia in der Wüste. David in der Wüste. Jesus in der Wüste. Hier redet Gott in der Wüste. Zuerst mal 40 Jahre bleibt der Moses in der Wüste. Warum die Wüste? Weißt du, da bist du und Gott allein. Gott hat nichts und du hast nichts in der Wüste. Verstehst du? Und da musst du Gott nichts vormachen und Gott macht dir auch nichts vor. In der Wüste ist man unabhängig. Und in der Wüste gibt es auch den Teufel noch. Weißt du, wenn die Israeliten damals opferten, da haben sie ein Tier dem Herrn auf dem Altar gebracht und einen Bock haben sie in der Wüste geschickt, diesen Hasael. Weggetrieben. Das ist der Dämon, der Teufel, wurde in der Wüste gejagt. So, in der Wüste gibt es auch Teufeln. Weißt? Und du siehst, Herr Jesus, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, er wurde nicht in den Tempel geführt, in die Gemeinde reingeführt und hineingebracht. Nein, er wurde vom Geist in die Wüste geleitet, damit er versucht werden würde oder werden soll. In der Wüste. Das ist dieser Wirkungsbereich, wo Gott sich entfaltet, wo Gott seine Macht zeigt, in der Wüste. Alle Heiligen haben Wüstenerfahrungen hinter sich. Willst du gesegnet werden? Verstehst? Dann geht's mit uns gleich in die Wüste. So, da kannst du gleich deine Sachen einpacken und dort in der Wüste ist Wasserknappheit, da ist ein Mangel an allem Möglichen. Nach 3 Tagen ist das Brot verbraucht. Denk an die Israeliten, was da alles los war. Wüstenerfahrungen, da lernst du, was Schwierigkeiten sind. Giftschlangen, Skorpione, Sandstürme, Hitze, die Stille. Ich bin mal mit einer Reisegruppe unterwegs gewesen in der Wüste Sinai und werde nie vergessen, wir haben Pause gemacht, ich habe gesagt, ich möchte mal in einer Mulde in der Wüste mal still sein. Du hörst dein Herz klopfen. Die Stille, kein Vogel, nix. Kein Gezwitscher, kein Laut. Wüste. Weißt du, Wüste ist sehr gefährlich. Da bin ich mittendrin in einer Wüste, in Sinai-Wüste, bin drin, da fahren wir vorbei, da steht mittendrin in der Wüste, Baden verboten. Da habe ich gesagt, guck mal, typisch Juden, verstehst du, verrückt. Die stellen da ein Schild mittendrin in der Wüste, Baden verboten. Dann haben wir angehalten, habe gesagt, ich möchte genau wissen, warum ich hier nicht baden darf. Und dann hat er uns das Reiseleiter erklärt, weißt du, jetzt kannst du baden, da war nichts zu baden, da war nur ein Wadi, ein so Flussbett. Aber, sagt er, wenn es mal regnet, da kommen so reißende Ströme, da wird alles mitgerissen. Und da ist Baden verboten. Verstehst du? Mittendrin, du sagst, sowas Verrücktes, hier steht ein Schild, Baden verboten. Und du weißt gar nicht, warum. Pass auf, wenn es nur ein bisschen regnet. Und dann schwillt diese Bäche an. In der Wüste, ich habe mal einen ganzen Tag bei den Beduinen in der Wüste Sinai verbracht, wollte mal sehen, wie die Beduinen leben. Dann haben sie gesagt, wir leben hier sehr gefährlich. Es gibt so viele feindliche Überfälle. Räuber sind hier unterwegs. Banditen, Terroristen. Verstehst? Wir leben gefährlich in der Wüste, hat er mir erzählt. Du denkst, in der Wüste, da ist keiner, da passiert nichts doch. Das ist gefährlich. Da gibt es wilde Tiere. Unser Sohn hier, Cornelius, wir sind in der Wüste Judäa, dann sagt er, Papa, dürfen wir mal eine Nacht draußen schlafen? Das ist doch wunderbar, verstehst du, in der Wüste. Nach einer kurzen Zeit, so gegen kurz vor Mitternacht, kommen sie angerast, zwei Jungs, die dabei waren, angerast: Wir können nicht, draußen sind Füchse, draußen, da zischt es, da ist so viel los. Die haben Messer mitgenommen, Taschenlampe, haben gesagt, da bewegt sich die ganze Wüste. Ja, die Wüste schläft nicht, die Räuber sind nachts unterwegs, die wilden Tiere, die Schakale, da jault's. Du in der Wüste lernst du überleben. Und deshalb schickt Gott seine Kinder in die Wüste, damit sie überleben lernen und Überlebensübungen machen, dass sie sich dort behaupten, sich durchsetzen in der Wüste, dass sie nicht weglaufen. Als sie dann nach Hause kamen, verstehst du, klopfen, die wollten reingelassen werden ins Hotel. Sag ich, was wollt ihr? Ihr wollt doch draußen übernachten. Ja, aber das ist zu gefährlich. Und deshalb, für viele Christen ist es so gefährlich, das, was Gott in ihrem Leben zulässt. Da wollen sie ganz schnell wieder in der Bibelschule, wieder unter Gotteskinder, wieder in der Versammlung sein. Die Wüste ist ein unwegsamer Ort. Psalm 10, Vers und so weiter, diese Verse kannst du nachlesen. Wer Gott wirklich nachfolgen will, der muss damit rechnen, Wüstenerfahrungen zu machen. Damit Gott geht. Manchmal schlägt Gott unwegsame Wege für uns ein und sagt, den Weg nimmst du jetzt. Und der Herr macht richtig seine Wege. Wer in der Wüste überleben will, der muss clever sein, klug sein, furchtlos sein. Der muss ja mit allen Wassern gewaschen sein. Denn die Wüste hat noch etwas an sich. In der Wüste gibt's Halluzinationen. Da siehst du so Luftfimmel, Fata Morgana. Da denkst du, bist kurz vor der Quelle und dann so viele Leute sind umgekommen, weil sie nur nach Fata Morgana gelaufen sind. Und so viele Christen kommen um, weil sie denken, das bin ich ganz nah an der Quelle. Und was ist? Die Quelle ist 10 Kilometer oder noch viel weiter weg. Fata Morgana, so Luftspiegelungen. Kinder Gottes, wir brauchen einen klaren Geist, klaren Vernunft, dass uns nicht der Kopf durchbrennt, dass wir nicht Fieber kriegen, dass wir nicht Luftspiegelungen nachlaufen oder Hirngespinsten. So viele Leute laufen Hirngespinst nach. Das hat der Herr gesagt. Das hat in der Wald der Teufel eingeredet und nicht der Herr. Verstehst du? Lass uns ganz reell sein. Es gibt so viele Fata Morganas, auch bei Christen. Da lesen sie irgendwo, da schnappen sie was auf und bringen alles durcheinander durch religiösen Fleischwolf. Israels Geschichte ist ein Kampf gegen die Wüste, Kampf in der Wüste. Schwieriges, die Wüste ist ein schwieriges Gelände. Denk an die Wüste Sinai, verstehst? Aber Gott führt extra die Kinder Israel in die tiefste Wüste hinein. Dort sollen sie Gott erkennen, dort sollen sie Gott begegnen, dort sollen sie das Gesetz Gottes empfangen, dort sollen sie das ägyptische Denken ablegen. In der Wüste bist du von der Gnade Gottes abhängig. Da kannst du nicht mehr sagen, jetzt kommt frisches Wasser aus dem Nil heraus. Gott erlebt man, wenn man völlig schutzlos ist, wenn man keinen Helfer mehr hat, wenn niemand mehr da ist, wenn man alle Sicherheiten aufgegeben hat, dann erlebt man Gott, ihr Lieben. Gott erlebt man, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Ganz einfach. Wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann erlebst du Gott. Dann bleibt dir nur noch er übrig. Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wüstenerfahrungen. Möchtest du Gott erleben? Alle Heiligen sind in der Wüste gewesen. Ich denke nur an Paulus. Selbst der, der so behütet war, der wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, in der Wüste Arabiens, was das auch immer ist. Ich lasse es dahingestellt. In der Wüste Arabiens. 3 Jahre war er in der Wüste Arabiens. Und dann kann er sagen, ich habe es vom Herrn empfangen. Das Abendmahl und was es auch alles gewesen ist. In der Wüste. Johannes der Täufer hat seine Arbeit in der Wüste angefangen. Pass gut auf. In der Wüste. Warum? Er war ja Priestersohn. Eigentlich hätte Johannes der Täufer hohe Priester sein sollen. Zacharias war sein Vater und er war einer der hohen Priester. Aber weißt du, was war? Johannes hat eine Berufung von Gott gehabt. Und die Leute haben das nicht angenommen in Jerusalem. Verstehst du? Die haben gesagt, ja komm, der übertreibt das mit der Buße, Sünden bekennen und. Und dann geht er in den Jordan und dort in der Wüste, 6 Kilometer von Qumran, diesem Kloster dort, da tauft er die Leute und macht seine Arbeit und plötzlich kommt ganz Jerusalem raus, ganz Judäa, die wollen sich alle taufen lassen. Weißt du, Johannes dient Gott und in der Wüste beginnt der Gottesdienst, der Dienst für den Herrn. Wenn du wirklich Mut und Zivilcourage hast und Gott dienen möchtest, fang an in der Wüste für Gott zu arbeiten. Und du wirst merken, plötzlich kommen die Leute. Wir haben in Augsburg mal Freiversammlung gemacht und an dem Platz haben wir gesungen. Kein einziger Mensch, nur ein paar Spatzen waren da. Verstehst du? Und wir singen. Aber wir haben gesagt, wir machen hier Freiversammlung. Der Platz ist uns genehmigt worden. Wir haben keinen anderen Platz bekommen von dem Polizeipräsidenten. Wir werden hier also Straßensingen machen. Und dann haben wir gesungen, gespielt. Nach einer Weile, da sehen wir hinter dem Gebüsch, da guckt jemand vor, und da guckt jemand vor, und da guckt jemand vor. Verstehst? Und wir haben gedacht, das ist alles umsonst und vergeblich. Ich darf dir eines sagen, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich und nicht umsonst. Wir sollen weiter singen, weiter predigen, weiter beten, weiter dienen, weitergeben. Und was ist passiert? Aus dieser nichts nützlichen, nichts tauglichen Freiversammlung sind drei Leute zum Glauben gekommen. Am Schluss, als wir fertig waren, kamen sie zu uns. Ja, wer seid ihr? Was macht ihr? Also wir bewundern euch, dass ihr für nichts und gar nichts hier so singt und jubiliert und jauchzt. Und genau das ist es, was Gott will. Dass wir für nichts und gar nichts jauchzen und jubilieren. Für nichts. Und ich habe eines festgestellt, je sinnloser unser Leben, unser Dienst, unsere Arbeit war, desto mehr Erfolg haben wir gehabt. Drei Leute von einer einzigen Versammlung, wo nur vorher nur Spatzen da waren. Da hat jemand von unseren Mitarbeitern ein Brötchen gehabt, zerbrochen und hingeschmissen. Die Spatzen waren da, das waren unsere ersten Zuhörer. Die erste Weile, und die waren da und die haben auch mitgepiepst. Aber drei Leute kamen zum Herrn Jesus nach einer Stunde oder einer halben Stunde. Wir haben einfach gesungen. Wir haben gesagt, gut, wenn niemand zuhört, wir machen halt Übung für uns. Training. Ja, singen. So, wir müssen ja nicht für uns singen. Weißt du, wir müssen auch, wenn wir evangelisieren, dass wir den Leuten was vorsingen. Du, die Welt kann besser singen, wie wir alle zusammen. Wir müssen der Welt nichts vorsingen und vormachen. Die haben da ihre Superstars. Wir müssen für den Herrn singen. Und wenn wir für den Herrn singen und für den Herrn spielen und den Herrn ehren und den Herrn groß machen, weißt du, da sorgt der Herr schon, dass der und jener gesegnet wird. Wie wird man gesegnet? Wenn wir sinnlos leben, sinnlos arbeiten, sinnlos dienen. Sinnlos. Umsonst. Ich habe in meinem Dienst festgestellt, immer wenn ich vergeblich gearbeitet habe, kam immer was raus. Kam immer was raus. Vergeblich. Verstehst? Unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Wir müssen zu Zeit und zu Unzeit dienen, gelegen und ungelegen. Ob Spaß oder nicht. Wir wissen nicht, wann Kairos diese Gottesstunde ist. Wenn der Herr segnet, Johannes der Täufer, der predigt dort am Jordan, hinterm Gebüsch da horcht einer und dort horcht einer an dieser Jordanfurt. Und schließlich, ja, kommt sogar Jesus selbst noch raus und lässt sich taufen am Jordan. Und Johannes der Täufer diente einfach dort, wo er war, hat sein Bestes gegeben. Eigentlich, man wird gesegnet, wenn man, egal wo man ist, immer sein Bestes gibt. Egal wo man ist. Egal, was man macht, gib dein Bestes. Wüste ist der Ort der Versuchung. Weißt du, dort sein Bestes geben, keiner guckt mir zu, keiner begutachtet, keiner lobt mich, keiner preist mich, keiner unterstützt mich. Mach das für dich. Du machst für dich deine Arbeit. Gott sieht es vom Himmel. Der oben sitzt und residiert, der wird dich belohnen. Wir müssen für den Herrn da sein und nicht für uns selbst und nicht für andere Menschen. Das ist mir eine große Erfahrung, was ich so in meinem Leben lernen durfte. Der Geist führte Jesus weiter. Der Geist ist es, der uns leitet. Und wir sollen auch in der Wüste von der Geistesleitung abhängig sein. Der Geist führte, dass er versucht werden würde. Der Geist, der Heilige Geist war das, nicht der Teufel. Der Geist Gottes, er wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Gott wollte sehen, wie sich sein Sohn verhält, wenn man nichts sieht, nichts fühlt, nichts hört. Verstehst du, in der Wüste? Plötzlich hörst du, was in deinem Herzen drin ist, die Motive. Plötzlich merkst du, was alles los ist in uns, was da alles brodelt und so weiter. In der Wüste zeigt sich, wie wir reagieren, wenn Mangel da ist. Was machst du jetzt? Willst du jetzt was in Stein und Brot machen oder nicht? Das ist die Situation, in der Jesus drin war. Was machst du? Zeigst du den Leuten, wer du bist, dass du der Sohn Gottes bist? In der Wüste zeigt sich. Gott testet uns durch Versorgungsengpässe. So testet Gott uns. durch Versorgungsengpässe. Weißt du, werden wir wieder betteln? Werden wir wieder jemanden anrufen? Du, kannst du mir Brot leihen? Oder vertraust du dem Herrn, dass der Herr das dir gibt, was du brauchst? Ich werde nie vergessen, das Buch hat mich so fasziniert von Lillian Drescher, die Mutter, Kind, Waisenmutter am Nil, so wie Georg Müller in Bristol war, in England, so war die Lillian Drescher in Ägypten. Und da war diese Suezkanalkrise, da war wirklich, die haben nichts mehr gehabt. Dann sagt sie, wir werden die, etwa 1000 Kinder hat sie gehabt. Dann haben sie leere Teller serviert und haben gesagt, Kinder, wir werden Gott bitten und Gott wird uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Wir vertrauen dem Herrn und wir werden selber nicht was, sie hätten erstehlen können. Es gibt ja auch sowas. Verstehst du, dass man sich so organisiert und sich bedient? Irgendwo. Das hätten sie auch machen können. Das haben andere Leute auch in Notzeiten gemacht. Weißt du, in Notzeiten werden die Leute sogar zu Räuber, Dieben, Mörder und was weiß ich alles. Und was macht unsere Lillian Drescher? Die haben gesagt, alles schön serviert, weiße Teller, und sie hebt die Hände hoch und preist den Herrn, dass der Herr sie in dieser Not, wo sie jetzt drin stecken, reichlich versorgen wird. Und dir wird nichts mangeln. Weißt du, das liest sich so schön in der Bibel. Der Herr ist mein Hirte. Und mir wird nichts mangeln. Weißt du, das predigt sich auch so wunderbar. Aber wenn du mal in der Situation drin bist, dann vergeht dir Hören und Sehen. Der Herr wird uns versorgen. Und plötzlich, während sie so noch die Hände oben hat, so ist in diesem Bericht, da kommt ein Militärwagen vorgefahren, ein britischer Soldat, ein General springt raus und er sagt, wohnt hier irgendwo, wo ist hier die Frau Drescher? Ja, und die steht noch mit emporgehobenen Händen, dann sagt, kommen Sie raus, im Suezkanal steht ein Schiff von uns und wir können nicht weiter, das Schiff muss abgeladen werden. Bringen Sie all Ihre Jungs und alles, was Sie haben, das Schiff muss ausgeladen werden. Und die haben Zucker und Mehl und alles, was sie gebraucht haben. Die haben, solange die Krise war, waren sie versorgt von diesem Schiff, der im Suezkanal nicht mehr weiterkam. Verstehst du, wir müssen nicht betteln. Die Leute kommen und bieten sich dir an. Bitte helfen Sie uns. Das Schiff ist voll. Bevor wir Ungeziefer auf dem Schiff bekommen, wir geben euch freiwillig. Das ist die Gnade Gottes, wie Gott führt. Kinder Gottes müssen nicht betteln. Der Herr ist unser Versorger. Der Herr ist unser Heiland, unser Vater. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gott weiß. So, wie wird man gesegnet? Gottes Leute sind Überlebungskünstler. Sie wissen, was Verzicht ist, was Mangel ist, was Wüstendasein ist. Und sie wissen, was es bedeutet, von Gott geführt und von Gott versorgt zu werden. Von Gott getragen zu werden. Das ist die Gnade Gottes. Gott gebraucht Leute, die bereit sind zum Kampf. Deshalb schickt er sie in die Wüste zuerst einmal, lässt sie durchstrecken, durchmachen, Durchhaltevermögen wird getestet und überwinden sie auch. Aus der Wüste kommen die ganzen Helden. Auch, ich denke nur an diese Hagar mit dem Ismael dort. Sie schrie zum Herrn und was ist passiert? Und Gott schenkt dir einen Durchblick, da ist Wasser. Warum schreist du so für dich und deinen Jungen? Ihr könnt weiterleben. Hier in der Wüste wirst du gefestigt, gegründet. Du musst nicht nach Judäa fahren oder sonst wo in der Sahara oder noch in irgendeiner Wüste. Berlin ist auch eine Wüste, Betonwüste. Verstehst du, wo alles zugepflastert wird. Im Augenblick ist das schrecklich in Berlin. Verstehst du, da wird alles gebaut, jeder Winkel, jeder Park wird schon gerodet und kommen gleich Hochhäuser. Verstehst du, Betonwüste. Aber selbst in dieser Betonwüste will der Herr dich durchbringen und erhalten und tragen und bewahren. Und du musst dich hier bewähren. Hältst das aus, diesen Lärm, dieses Gedröhne, diesen Stress. Weißt du, für mich war es ein Schock, oder für uns, als wir aus der Sowjetunion hierher nach Deutschland kamen, Berlin und Marienfelde und dann diese großen Häuser, da haben wir gedacht, wie können die Deutschen leben? Die leben, weißt du, wir waren froh, wenn unser Nachbar 500 Meter weg war. Da ging uns schon auf die Nerven. Aber die Leute wohnen übereinander. Wie halten sie das aus? Aber du siehst, was der Mensch vor allem fähig ist, dass man sogar aushalten kann im 16. oder 16 Stockwerke über dir. Jesus führte seine Jünger auch durch gewisse Situationen, Engpässe. Und dann fragte, habt ihr je Mangel gehabt? Kennst du diese Geschichte? Sie haben nicht immer Kuchen gehabt. Die mussten manchmal Ehren ausraufen und ausreiben und die Körner essen. Wir haben keinen Mangel gehabt. Der Herr war treu, der Herr versorgt. Und wir werden getestet. Wie verhalten wir uns, wenn Stürme, Schwierigkeiten kommen? Geraten wir in Panik? Oh, jetzt kommt der Krieg. Jetzt kommt das, die Inflation. Jetzt kommt die Seuche. Jetzt kommt das und jenes. Geraten wir in Panik oder bleiben wir ruhig und gelassen und getrost? Oder dramatisieren wir die ganze Situation? Oder sind wir so zimperlich, so ängstlich? Aufpassen, du darfst niemand die Hand geben mehr. Der könnte dich anstecken mit was weiß ich. Viele sind so etepetete, spröde, gleich zerbrechlich. Die halten nichts aus. Wüste. Wenn du mal durch die Wüste gegangen bist, dann ist das alles Furcht, alles egal. Dann kannst du gleichgültig sein. Weißt du, dort wirst du brauchbar gemacht in der Wüste. Brauchbar für Gott, brauchbar für das Leben. Wer einmal die Wüste überlebt hat, der kommt überall zurecht. Der kommt überall zurecht. Wer einmal in der Wüste, ich meine geistlich und bildlich gesprochen, weißt du, wer einmal gestorben ist, dem ist es vollkommen egal, was mit ihm passiert. Wüste ist sterben, abgeschrieben werden, vergessen werden. In der Wüste, da hast du einen guten Trainingspartner, den Teufel. Weißt du, da hast du Gott, der dir hilft, aber der Teufel, der dich immer piesackt. Ja, geh doch zurück. Schreib einen Brief, verschick Rundbriefe, mach einen großen Aufruf. Dies und jenes. Kämpfe. Sitz nicht still rum. Der Teufel versucht, alles mobil zu machen. Er will sehen, dass du deinem Gott absagst und deinen Weg versuchst selber irgendwie zu machen und zu finden. Aber Gott sagt, warte auf mich. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie fahren auf wie Adler. Sie laufen und sie werden nicht müde. Ich habe eines in meinem Leben gelernt und das möchte ich hier ganz schnell ein Stück weitergeben. Ich habe eines gelernt, jeden Tag einen neuen Anlauf zu nehmen. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag eine andere Herausforderung. Jeden Tag muss ich mich aufrappeln und sagen, ich gebe mich nicht auf. Jeden Tag. So, wenn es heute nicht klappt, klappt es morgen. Wenn es nicht jetzt klappt, irgendwann vielleicht Nachmittag. Für mich ist das Leben voller Spannung. Auch wenn es Stress ist, auch wenn es Belastung ist, auch wenn es schwierig ist und so weiter. Ich habe herausgefunden, je mehr Schwierigkeiten ich habe, desto größer ist die Hilfe Gottes. Das ist meine persönliche Erfahrung. Weißt du, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, diese Last zu tragen. Und der Herr weiß ganz genau, der verkraftet nur ein Kilo Belastung. Verstehst? Aber der andere, der sieht gar nicht so stark aus, aber der verkraftet einen Zentner. Und der Herr weiß, wie viel und was du verkraftest. Er führt über jeden Notiz, über unsere Belastbarkeit. Wenn ich heute anschaue, viele Menschen leiden unter Immunschwäche, was es auch immer ist, mir egal. Verstehst? Immunschwäche kommt, weil man nicht mehr trainiert, nicht mehr übt, nicht mehr kämpft, nicht mehr arbeitet, nicht mehr, sich gegenlässt und nur Tabletten schluckt und nur zum Arzt rennt und so weiter. Anstatt, dass man trainiert und einfach sein Leben in den Griff nimmt. Herr, hilf mir. Komm ich um, so komm ich um. Egal. Und du wirst merken, wie stark du wirst. Die meisten Leute trauen sich nichts mehr zu. Wenn du mal in der Wüste bist, bleibt dir nichts anderes übrig. Da musst du buddeln, bis du auf Wasserquelle stoßt. Und rausfinden, wie finde ich Wasser? In der Wüste lernst du, Wasser zu finden. Die Wüste war Israel nötig. Die brauchten die Wüste, damit sie aus ihrer Sklaverei da rauskommen. Und wir brauchen auch die Wüste, damit wir aus unserer Sklaverei rauskommen, aus der deutschen Sklaverei. Weißt du, was die deutsche Sklaverei ist? Das macht der Onkel Staat. Die Mama Merkel macht es. Verstehst du, oder wer auch immer es sein mag. Verstehst du, die machen das da oben im Parlament oder im Rathaus, im Krankenhaus oder wie die Häuser auch alle heißen. Die machen das im Gemeindehaus. Nein. Weißt du musst es plötzlich selber machen. Und raus aus der Sklaverei, aus diesem Stress vom Pharao. Der lässt Ziegel produzieren, eins wie das andere. Ziegelproduktion. Gott will keine Ziegeln. Gott will den Tempel bauen und nicht eine Pyramide oder sonst was. 400 Jahre lebte Israel dort, bis ein anderer König kam. der nichts vom Josef wusste und dergleichen. Und der hat jetzt versklavt. Weißt du, du lebst eine ganze Weile in Ruhe, dort in Ägypten, alles wunderbar. Im Nildelta, alles grün, ach herrlich. Alexandria oder wo sie da auch immer waren. Gott wollte, dass sie wieder eigenverantwortlich sind. Dass sie ihr Leben, ihr Schicksal in ihre Hände nehmen. Dass sie auf ihre eigenen Beine stehen. Deshalb schickt Gott sie wieder in die Wüste. Deshalb brauchen sie 40 Jahre, bis sie dieses ägyptische Denken abgelegt haben. Ägyptisches Denken ist, der Kanalmeister macht es. Der dreht wieder Wasser und wir haben wieder wir sind wieder flüssig. Wir können wieder Geld abheben. Verstehst du? Und ja, die Bank hat genug Geld. Und da kannst du Kredit nehmen, mit der Plastikkarte bezahlen. Alles wunderbar. Aber da lernst du plötzlich, weißt du, ich habe Leuten helfen können, die Schulden hatten bis über die Ohren. Das Erste, was ich gemacht habe, die Checkkarte weggenommen. Das ist das Erste, was man den Leuten wegnehmen muss, damit sie nicht immer mit Checkkarte kaufen. Wenn ich so heute sehe, denke ich, liebe Zeit, für 4 Euro bezahlen sie mit der Checkkarte. Da kostet bald die Abbuchung mehr. In aller Liebe. Macht, was ihr wollt. Ich sage nur eines. Du lernst, verstehst, da musst du, wenn du nach, und das war bei diesen Leuten, die dann entschuldet wurden, finanziell, und jetzt ist alles geklappt, ohne Scheckkarte, ihr müsst euch nach dem strecken, was da ist. Ihr habt nur 100 Euro für diese Woche, und ihr müsst mit 100 Euro auskommen, ihr müsst 100 Euro einteilen, ihr müsst genau gucken, was ihr einkauft, und berechnen, wie viel ihr im Einkaufskorb mitnimmt, und wenn ihr merkt, jetzt sind meine 100 Euro verbraucht, müsst ihr halt den Rest der Tage fasten, und dann nach der Decke euch strecken. Verstehst? Das ist, wie man lernt, wenn man sich nach der Decke strecken muss. Wenn man nicht kann, dieses ägyptische Denken, oh, Pharao zahlt es, der macht es schon. Weißt du, unser Bruder Josef, der ist dort in der Regierung, der hat Korn genug. So, Gott erlaubt, dass Chaos in unser Leben hineinkommt, dass wir durcheinander kommen. Und jetzt müsste das alles geordnet werden. Und der Heilige Geist ist ein ordnender Geist. Gott ist ein Gott der Ordnung, auch in Finanzen. Weißt du, und deshalb haben wir den Zehnten in unserer Gemeinde. Oder Zehnten ist nicht nur in unserer Gemeinde, hat mit unserer Gemeinde nichts zu tun. Zehnten gab es noch, bevor Israel gab. Zehnten hat Abraham schon gebracht. Zehnten gab es sogar im Paradies. Von allen Bäumen dürft ihr essen, bloß von diesen zwei Bäumen. Die hat Gott für sich reserviert. Da fängt schon der Zehnte an. Und der Zehnte liegt, selbst wenn kein Segen da ist. Und ich spreche vom Segen. Menschen, die von Gott gesegnet werden. Und Menschen werden finanziell von Gott gesegnet, wenn sie das tun, was Gott sagt. Der Zehnte ist, wenn du schon über das Geld nachdenkst, einteilst. Das ist das Geheimnis des Segens. Schon nachdenken. Statt einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. Nachzudenken. Aha. Ich habe nur 90% ist für mich und 10% für Gott. Das ist schon sehr viel. Der Arme zahlt auch nur so viel wie der Reiche. Der zahlt auch nicht weniger. Und nicht mehr. Nur den Zehnten. Aber der Arme merkt es von 100 Euro, was der Zehnte ist, und der Reiche, was der Zehnte von 1000 Euro ist. Und jeder merkt es, das tut weh. So, wir lernen einteilen. In der Wüste lernst du einzuteilen mit deinem Wasser, mit deinem Proviant, mit allem, was du mitnimmst, um die Wüste zu überqueren zu können, bis auf die andere Seite. Ist so wichtig, dass du lernst, diese Engpässe zu überwinden. In meinem Leben, ich glaube, dass ich fast alle Pässe, Alpenpässe durchquert habe in meinem Leben. Immer wieder, wenn ich in Urlaub gefahren bin, Richtung Italien oder Jugoslawien oder so, die ganzen Pässe. Weißt du, wie oft war ich drauf und dran, kurz vor dem Pass umzukehren, weil es zu schwierig war, zu glatt war, zu viel Schnee war oder sonst was. Verstehst du? Wir müssen, sonst kannst du wieder zurückfahren. Und zurückfahren ist gefährlicher als raufzufahren, wieder noch weiterzumachen. Einmal, ich werde nie vergessen, ich komme von St. Moritz zurück und ich muss über einen Pass fahren, und das war im September. Im September schneit es noch gar nicht so, aber dort im Pass war alles verschneit. Und ich fahre und dergleichen, und kurz vor dem Ziel, mein Auto, die Räder drehen durch, ich habe Sommerreifen noch gehabt in dem Augenblick, und so weiter, drehen durch, und ich habe umgedreht, bin wieder zurückgefahren. Ich habe mehr Not gehabt, zurückzufahren, als ein paar Kilometer noch vielleicht weiterzufahren. Die Not, verstehst du, da kommst du in Schleudern und wieder zurück. Und das, also ein schlechtes Gewissen. Ich kam runter im Tal wieder mit einem schlechten Gewissen. Ein Versager. Verstehst? Wir müssen überqueren diesen Pass und wir müssen Mut haben und einfach weitermachen und einfach sich nicht fürchten. In der Wüste, weißt du, da kannst du nicht mehr nach deinen Eindrücken gehen, jetzt schaffen wir nichts mehr, das ist zu steil, die Räder drehen durch. Fata Morgana, weitermachen, schau nicht auf deine Sinnestäuschungen, optische Täuschungen, visuelle Illusionen, was auch immer es sein mag, weitermachen. Ich habe es bereut. Und es gab keine Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Das war für alles verschneit. Die Bäume, auf der anderen Seite haben wir Nachrichten gehört, in Allgäu, da war genauso alles verschneit. Verstehst du, wir denken, wir sparen etwas. Wenn wir aufgeben, wir sparen gar nichts. Weiß ich, was ich machen musste? Ich musste runter ins Tal und mein Auto im Zug verladen. Und dann zurück nach Deutschland fahren. Du, das war Katastrophe, Verlust, was auch alles in meinem Leben gewesen ist. Nur alles, weil ich Angst hatte, das schaffst du nicht. Zu steil, zu unmöglich. Wir singen ein schönes Lied, wenn auch steile und ragende Berge mich sperren zum Ziel in den Weg. Es geschieht nach unserem Glauben, nach unserem festen Glauben wird's geschehen. Berge müssen fliehen, auch Schneeberge und Wüstenberge und welche Berge auch immer. Sie müssen fliehen, wenn Gottes Kinder ziehen. Im Glauben einfach weitermachen. Wie folgt Gottes gibt es nur eines, vorwärts. Nur eines, vorwärts. Nicht aufgeben, nicht zweifeln, nicht zurückschauen. Einfach Schritt für Schritt. Lieber, und ich habe später, als ich später mal diese Stelle nochmals durchgefahren bin, weil es im Sommer, habe ich gedacht, guck mal, ein paar Meter wäre ich nur weitergefahren. Dort war ein Hotel, hätte man dort übernachten können. Und hätte man den ganzen Stress sich gespart haben mit dem Zug verladen. Nur ein paar Meter. In 2. Mose 17, in der Wüste trifft der Israel seinen Feind, da wird der Weg versperrt. Also lauter Kämpfe, lauter Anfechtung in der Wüste. Lass mich durch. Nein, du musst dich durchschlagen und durchkämpfen. Mein Vater hat immer gesagt, du musst dich durchbeißen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Dich durchbeißen. Viele Menschen suchen nur Unterhaltung, wollen fromm berieselt werden. Anregung des Heiligen Geistes, verstehst du? Aber Gott will uns stark machen, dass wir uns durchbeißen. Was das auch immer heißt. Was das auch immer ist. Durchbeißen. In der Wüste lernst du ganz andere Wahrheiten, ganz andere Realitäten. In der Wüste lernst du, auf dich selbst gestellt zu werden, auf dir selbst zu vertrauen. Einfach, ich muss jetzt was tun. Ich komme nicht weiter. Weißt du, sich selber zwingen, Selbstkontrolle. Das lernst du in der Wüste. Die Wüste ist eine ganz gute Schule, die beste Bibelschule. Das lernst du auf keiner Bibelschule, das, was du in der Wüste lernst. In der Wüste lernst du, dich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu akzeptieren. Ich muss was tun. Ich muss was tun. In der Wüste lernst du dich selbst zu verstehen. Da merkst du erst, was alles in dir los ist. Stell dir mal vor, du spürst jetzt, du vertrocknest. Du stirbst bald. Du überlebst es nicht. Und in dem Moment entdeckst du so große Wahrheit, da wird dir eine Offenbarung nach der anderen geschenkt. Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Verstehst du? In der Wüste wirst du sterblich. Entweder komme ich durch und überlebe ich oder nicht. In der Wüste lernst du, dich selbst zu vertrauen. In der Wüste lernst du, deinem Gewissen zu folgen. In der Wüste lernst du, ja, auf deine innere Stimme zu horchen. Und in der Wüste lernst du zu beten. Da lernst du zu beten, in der Wüste. Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir. In der Wüste lernst du, dich selbst zu beherrschen. Da lernst du eine ganze Menge. Das lernst du woanders nicht, dich selbst zu beherrschen. Du denkst, du kannst aus dem Vollen schöpfen. Das Leben in der Wüste ist ein anderes Leben als in der Welt. Und deshalb führt Gott seine Kinder und sein Volk in die Wüste hinaus, damit sie ein anderes Leben lernen, mit Gott zu leben. Da gibt es keine Infrastruktur. In der Wüste gibt es keine Heimat, kein Zuhause. Da musst du irgendwo ein Schlupfloch suchen, wo du bleibst. In einem Busch. Wie ist mal passiert? Ich bin auf der Nehrung. Wir sind schon mit meiner Familie bin ich schon eine ganze Weile unterwegs. Nehrung ist eine Wüste, so ja, Damm zwischen dem kurischen Haff und der Ostsee. Und wir sind dort auf dieser Nehrung, wir gehen in diese Sandwüste und da sehen wir einen Strauch. Da denken wir, wunderbar, jetzt kann man sich wenigstens hinsetzen und ausruhen und dann können wir wieder weitergehen. Sonst, ja, ist das schwierig, man hat Schwierigkeiten. Da kommen wir doch an dem Strauch und da plötzlich ein ganzer Schwarm fliegen. Denke ich, oh Gott, wo sind wir hingeraten? Wir dachten, wir finden hier Schatten, wir dachten, wir finden hier Ruhe. Und dann surrt es, dann hat, plötzlich hat man in den Ohren die Fliegen, in der Nase es nicht Fliegen, überall Fliegen, die Augen, wir sind schnell wieder weitergerannt. Du denkst, in der Wüste, weißt du, in der Wüste suchst du Schutz, suchst du Heimat, suchst du Zuflucht. Da gibt's keine Zuflucht. Plötzlich wirst du Besuch bekommen vor diesen Mücken, Stechmücken, welche Mücken auch immer. Die Wüste ist hart. Die Wüste ist so schwierig. Weißt du, denkst du, endlich, lieber Gott, oh, endlich habe ich Frieden. Und dann surrt alles, fliegt alles, pfeift alles, zwitschert alles. In der Wüste allein geht es ums Überleben, Brüder und Schwestern. Deshalb wirst du dort gesegnet und lernst, Herr, ich möchte so schnell wie möglich nach Hause, auf der in dem Grünen wieder, im Land wieder, der Lebendigen. Und nicht nur hier, in der Wüste. Dort wächst du über dich selbst hinaus. Das ist die Wüste. Gesegnet sein. Hagar findet in der Wüste ihre Berufung, ihre Erfüllung. Weißt du, in der Wüste erlebst du das ungeschriebene Gesetz Gottes. Da brauchst du keine Bibel. Weißt du, da weißt du plötzlich, was zu tun und zu lassen ist. Wie man das Leben meistert und wie man mit dem Leben umgeht. In der Wüste gelten die ewigen, uralten Gesetze. In der Wüste, ja, da sagt dir das Herz, was du kannst. Der Körper, was du schaffst und nicht. So viele Menschen haben nicht gelernt, auf den Körper zu horchen und zu hören. Gott hat uns den Körper gegeben. Das ist unser Auto, das sollte 120 Jahre halten. Solange wir leben. So, und dort lernst du, auf die Umstände zu achten. Dort lernst du, die Zeit richtig einzuteilen. Dort lernst du, umzugehen mit der Situation. Und dann in der Wüste lernst du, vom Heiligen Geist zu hören, auf den Heiligen Geist zu hören. Was sagt der Herr? Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? In der Wüste merkst du, wie einsam du bist. Weißt du, so viele Menschen denken, wenn sie in der Gemeinde sind, im Verein sind, im Club sind, in der Disco sind oder was weiß ich, große Versammlung, der Mensch ist einsam. Der weiß es bloß nicht. Und dann lernst du plötzlich dich selbst zu entdecken. Du, ich bin mir selbst wichtig. Und wenn ich mich wichtig nehme, kann ich auch den anderen erst wichtig nehmen. Und solange ich mich selbst nicht wichtig nehme, kann ich auch den anderen gar nicht wichtig nehmen und richtig verstehen. Wenn ich mich selbst nicht verstehe, kann ich den anderen nicht verstehen. Kann ich Gott nicht verstehen. Kann ich das Leben nicht verstehen. Deshalb, ich bin mir so wichtig. Und in der Wüste lernst du, ruhig zu werden, wirst geläutert. Vieles wird abgeklärt in deinem Leben. Der Heilige Geist bildet, lehrt dich, unterrichtet dich in der Wüste. Deshalb sind all diese Heiligen dort gewesen. Abraham, Moses, Elia, Jesus, Paulus, Johannes, all diese Menschen. Die Gemeinde Jesu wird von Menschen gebaut, die aus der Wüste kommen. Und wir müssen immer wieder mal gucken, wo sind die Leute, die aus der Wüste kommen, die Wüstenerfahrungen schon hinter sich haben, die durcheinander gewirbelt worden sind, die durcheinander waren, die nichts mehr wussten, was oben und unten, links und rechts ist, die einfach sagen, Herr, wenn du uns nicht geholfen hättest, wir wären nicht durchgekommen. Wenn du uns nicht beigestanden hättest, wir hätten es nicht geschafft. Weißt du, Wüstenerfahrung ist, dass wir die Probleme unter die Füße bekommen, im Griff bekommen, Abstand zu ihnen bekommen. Das ist, was wir in der Wüste bekommen. Ach, das ist gar nicht so wichtig. Moses, schau noch Moses ganz kurz an. Moses erachtete die Schätze Ägypten für null und nichtig. Er sagte, was soll ich mit dem ganzen Plunder? Ich werde irgendwo in einer Pyramide begraben und da kommen nachher die Grabräuber und klauen mir alles. Und nachher nehmen sie mir sogar meine Mumie mit und stellen hier ein Museum aus. Und da liege ich splitternackt auf dem Tisch im Tresen. Ja, der Ramses oder all diese hübschen Leute, die so einbalsamierten. Das ist das Endergebnis von diesen ganzen Ägyptern. Willst du auch so landen und so als Mumie ausgestellt werden und dann mit der Pinzette doktern sie an dir rum nach 5000 Jahren? Ja, ausgestopft. Ohne Herz und ohne Magen. In der Wüste. Geschwister, und ich lade euch ganz herzlich ein. Lasst uns auf den Herrn schauen. Ich möchte noch ein Wort Gottes lesen aus 5. Mose 8, Vers 2. Du sollst den Herrn den ganzen Weg denken und an den Herrn dich erinnern und so weiter, der dich während dieser 40 Jahren in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen. Das ist gesegnet zu sein, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, als wenn er das nicht wüsste, wie du dich entscheiden würdest, ob du auf seine Geboten achtest oder nicht. Durch Hunger hat er dich gefügig gemacht und dich dann mit Manna gespeist, dass du nicht kanntest und dass auch deine Väter nicht kannten. Er wollte erkennen und dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ach ja, der Teufel missbraucht das. Weißt du, Gott wollte erfahren, ob du funktionierst, wie du funktionierst und wie du reagierst. Die Wüste. Gott wollte erfahren, Gott wollte prüfen, Gott wollte kennenlernen. Gott will dich kennenlernen. Deshalb schickt er in die weite Welt hinaus, und zwar in die Wüste hinaus. Preis Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns an die Hand nimmst und du führst uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Auch wenn wir manchmal Wüstenstrecken haben, Durchstrecken haben, schwierige Situationen in unserem Leben durchmachen müssen, mit unserem Schifflein in den Sturm geraten. Herr, wir wissen eines, du bist bei uns. So wie bei Israel die Wolkensäule da war, wie die Wolkensäule sie bedeckte, des Tages vor der Hitze und des Nachts vor der Kälte beschützt und bewahrte, so bist du bei uns alle Tage bis an der Weltende. Ich danke dir, Herr, dass wir uns nicht fürchten müssen und brauchen. Du bist bei uns und du bist bei meinen Brüdern und Schwestern, wo sie auch immer sind und wo sie sich jetzt in diesem Augenblick befinden. Herr, du bist unsere sichere Zufluchtsstätte. Halleluja. Wenn wir nicht weiter wissen, wir halten uns nur fest an dir und es geht gleich weiter, Herr Jesus. Amen.